Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich sage einen schönen guten Morgen zu Ihnen allen. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit. Und in diesen 2 Stunden wollen wir uns Gedanken machen, warum wir eigentlich immer viel zu wenig Zeit haben. Wer kennt nicht den Stoßseufzer? Ich nehme an, Sie alle kennen ihn. Mir läuft die Zeit davon. Oh Gott, die Zeit ist wieder weggerast. Vielleicht gehören Sie aber auch zu denen, die das auch noch in ihrer Freizeit machen, nämlich einen Termin nach dem anderen sich jagen lassen. Oder können Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal gefaulenzt haben, sich vielleicht sogar mal gelangweilt haben? Vielleicht nennen Sie diese Phasen aber auch Muße und legen sie regelmäßig ein. Also Sie merken schon, das Thema Zeit und wie ich damit umgehe, ist ein großes. Unter der 0800 2254 2254 freue ich mich auf Ihre Anrufe. Wir wollen aber natürlich auch darüber sprechen, warum unsere Gesellschaft eigentlich Zeit, in der Geld verdient wird, höher anerkennt als Zeit, in der wir uns beispielsweise um unsere Familie kümmern. Unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de können Sie sich per E-Mail beteiligen. Und mit mir habe ich natürlich auch noch Gäste eingeladen. Theresa Bücker macht sich als Journalistin, Kolumnistin und Autorin Gedanken über gerecht verteilte Zeit. Und Hans Rusinek forscht über sich wandelnde Wirtschafts- und Arbeitswelt. Und da spielt der Umgang mit Zeit natürlich auch eine wichtige Rolle. Beiden Gästen sage ich ein herzliches Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Rusinek, wann haben Sie sich das letzte Mal gehetzt gefühlt?
Ich habe mich vorhin gehetzt gefühlt, auf dem Weg ins Studio, vor lauter Hetzerei sogar meine Mütze vergessen in der U-Bahn. Also ein klassischer Beweis dafür, dass Gehetztheit zu Verantwortungslosigkeit führt.
Und wie kam die Gehetztheit zustande?
Ich bin, und da sind wir fast schon bei dem Thema Care-Arbeit, auch Vater eines 4,5 Monate alten Kindes.
Und das hat nicht nach Ihrer Pfeife oder Uhr getanzt?
Das ist ganz erstaunlich, dass es nicht der Fall ist, nein.
Ähnlich, glaube ich, geht es Frau Bücker, oder? Wann haben Sie das letzte Mal sich gehetzt?
Ja, bei mir war es heute Morgen tatsächlich ganz ähnlich, weil mein jüngeres Kind ist 2,5, das ist sehr lebhaft, rennt herum und da sieht man ganz gut, oder habe ich heute Morgen gesehen, dass Multitasking eigentlich überhaupt nicht geht, weil gleichzeitig mit dem Kind interagieren und das möchte noch irgendwas und mich anziehen und pünktlich aus dem Haus kommen, das ist gar nicht so einfach und dann vergeht die Zeit sehr schnell.
Die Zeit vergeht sehr schnell und die Zeit vergeht eben auch nur einmal, obwohl das Kind vielleicht eine ganz andere Zeiteinstellung hat, auch ein interessantes Thema. Mhm. Irgendwann in letzter Zeit mal gefaulenzt, Herr Rusinek?
Ja, also ich versuche wirklich, das einzubauen. So und also zum Beispiel, wir reden immer von einem Cyber-Shabbos bei uns in der Familie, also einem digitalfreien Samstag. Und da fängt schon ein Zeitgewinn an, wenn man sich von digitalen Geräten trennt. Und das versuche ich einzuplanen, ja.
Doch. Ja, hält heute nicht, weil heute sitzen Sie mit digitalen Geräten, aber da können Sie uns ja die Schuld zuschieben.
Genau.
Frau Bücker, haben Sie sich irgendwann mal gelangweilt in letzter Zeit?
Gelangweilt habe ich mich tatsächlich schon länger nicht mehr. Also meine Momente der Entschleunigung, würde ich sagen, sind auch mit den Kindern, gerade jetzt in der Adventszeit. Also entweder, wenn wir zusammen basteln, backen oder einfach auf dem Boden sitzen und mit Duplosteinen bauen, da kommt man ja tatsächlich auch runter dabei.
Also wir sehen schon, die Zeit vergeht oft ganz unterschiedlich schnell. Wie verbringen wir unsere Zeit und unterscheiden wir zwischen sinnvoll und nicht sinnvoll genutzter Zeit? Und muss Zeit überhaupt genutzt werden? In der mittleren Altersphase haben wir ja oft das Gefühl, dass wir uns zerreißen könnten. Wir sind im Dauerstress. In einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes haben 53% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesagt, dass sie bei der Arbeit beispielsweise Zeitdruck empfinden würden. Und das geht am Feierabend ja durchaus weiter. Eltern kleiner Kinder oder Leute, die Angehörige pflegen, verrichten dann ja noch zusätzlich unbezahlte Arbeit. Wie gerecht ist also die Zeit verteilt und wie können wir das ändern? Das sind so Sachen, über die wir nachdenken wollen. Theresa Bücker, die Journalistin und Autorin, mischt sich gerne in gesellschaftspolitische Diskurse ein, die auch so in so eine Richtung gehen, gerade auch was eben Gerechtigkeit angeht. Sie war Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F und seit 3 Jahren schreibt sie die Kolumne Freie Radikale für das Süddeutsche Zeitungsmagazin. Sind Sie, Frau Bücker, Vollzeit Vollzeittätig, Sie sind ja freie Journalistin, was würden Sie sagen?
Das kann ich aktuell tatsächlich gar nicht sagen, weil ich meine Arbeitszeit nicht erhebe. Ich war davor immer Vollzeit berufstätig, auch mit Kindern. Und jetzt würde ich sagen, variieren meine Wochenarbeitszeiten sehr stark, je nachdem, wie die Kinder mich auch fordern, wie die Kita und Schule offen hat. Das war ja jetzt in den letzten 3 Jahren seit Pandemiebeginn durchaus ein Thema. Und ich würde sagen, ich arbeite mal mehr, mal weniger, kann eben individuell das besser steuern.
Ist das ein Privileg, die Zeit, sich die Arbeitszeit sich einteilen
ja,
zu können?
Ja, auf jeden Fall.
Aber man muss es auch können, ne? Und nicht dann.
Genau, es ist zum einen, man spricht von Zeitkompetenz, das auch zu können, aber Zeitsouveränität, also selbstbestimmter, eigenständiger über die eigene Zeit verfügen können, das ist ein Merkmal des sogenannten Zeitwohlstandes und das halten viele Menschen für erstrebenswert.
Frau Bücker, Sie haben gerade jetzt ein Buch veröffentlicht, Alle Zeit heißt das, eine Frage von Macht und Freiheit. Was war denn der Auslöser, sich über Zeit so intensiv Gedanken zu machen?
Ich schreibe ja schon seit vielen Jahren über Gerechtigkeitsthemen und über Gesellschaftspolitik und ich habe in meinen Texten, in meiner Arbeit festgestellt, dass sich ganz viele Fragen auf die Dimension der Zeit herunterbrechen und Gerechtigkeit eben nicht nur eine Frage des materiellen Wohlstands, wer hat wie viel Geld oder auch der Repräsentation auf politischer Ebene ist, sondern Zeit eine eigenständige Gerechtigkeitsdimension ist und einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, wie selbstbestimmt Menschen ihr Leben gestalten können und wie unfrei sie vielleicht auch sind. Und deswegen habe ich mich eben näher damit beschäftigt, wer hat eigentlich welchen Zugriff auf die eigene Zeit und nochmal eine ganz wichtige Ebene, welche Qualitäten hat eigentlich die Zeit, die ich erlebe? Das ist nochmal eine ganz andere Frage, weil alle Zeit wird nicht gleich erlebt.
Alle Zeit wird von uns nicht gleich erlebt. Und was Sie ja auch gesagt haben, wird auch nicht gleich bewertet. Also wir werten ja oft, wie die Zeit vergangen ist, also wie wir sie dann wertschätzen. Das ist oft sehr unterschiedlich. Hans Rusinek ist einerseits Managementberater für Unternehmen, die sich, ja, ich sag mal, jetzt im Wandel befinden. Gleichzeitig forscht er an der Uni St. Gallen über die Arbeitswelt und macht sich als Autor Gedanken über den gesellschaftlichen Umgang, auch mit Zeit, unter anderem hier auch bei uns im Programm vom Deutschlandfunk Kultur, Herr Rusinek. Da hörten wir Sie neulich zu dem Sprichwort Zeit ist Geld nachdenken. Stimmt das denn? Ist Zeit Geld?
Also das Interessante ist, dass bestimmte Tätigkeiten, die wir machen, sich sehr gut messen lassen. Also die Zeit lässt sich sehr gut messen von bestimmter Arbeit in bestimmten Organisationskontexten. Deswegen lässt die sich auch relativ gut bezahlen oder relativ klar bezahlen. Und es gibt andere Tätigkeiten wie eben Care-Arbeit, die lässt sich nicht so gut messen. Warum nicht? Naja, das hatten wir vorhin schon. Wenn das Baby schreit, dann ist man gefragt. Care-Arbeit ist nicht so leicht quantifizierbar und deswegen, das ist das einer der Gründe, warum Care-Arbeit auch nicht richtig bezahlt wird. Insofern ist Zeit Geld und was die Tätigkeiten angeht, die wir in dieser Zeit verbringen, werden bestimmte Tätigkeiten eher bezahlt als andere, weil die Zeit eher messbar ist als die von anderen. Wenn ich in der Pflege arbeite, wenn ich Care-Arbeit mache, indem ich einer Freundin helfe, über eine psychische Krise hinwegzukommen, dann lässt sich das nicht so messen, wie wenn ich 20 PowerPoint-Folien bastel.
Also der Wert der Zeit bemisst sich irgendwie daran, wie gut wir sie genutzt haben oder wie berechenbar wir sie als Arbeit definieren?
Das ist definitiv ein Faktor, ja. Mhm. Es gibt aber auch in unserer Arbeitswelt, in unserer Kultur eine unglaubliche Fetischisierung von Gehetztheit und von Business. Also es geht fast mehr um Business als um Business. Man ist sehr stolz darauf, wenig Zeit zu haben. Es kommt
also
sehr gut an.
Also ein bisschen Statussymbol, ja?
Ist ein Statussymbol. Es kommt sehr gut an zu sagen, ich habe so viel um die Ohren. Ich komme gar nicht mehr zu was anderem. Das ist eine Art von Validierung. Und das bringt mich dann in einen Status, ja, der dann vielleicht sogar zu Geld führt, ja. Aber definitiv nicht zu Gesundheit und auch nicht zu Verantwortung.
Und das breitet sich jetzt nicht nur über das Arbeitsleben aus, sondern auch in die Freizeit hinein. Also Stichwort Freizeitstress, oder?
Ja, es ist total, total spannend, dass wir, also ich versuche das als so eine kleine Intervention sozusagen, wenn ich keine Zeit habe oder keine Zeit mehr nehmen möchte für bestimmte Sachen, dass ich, mein erster Reflex ist, mir wirklich eine Ausrede einfallen zu lassen, auch im Privaten. Also zu sagen, ich habe noch so viel auf der Platte. Mhm. Und stattdessen einfach zu sagen, ich möchte einfach die Zeit jetzt mal nicht füllen mit etwas. Das fühlt sich teilweise schon super an, auch im Privatleben, ja.
Das ist ein interessanter Gedanke, Frau Bücker. Haben Sie den auch? Also wenn Sie zu irgendwas eigentlich auch gar keine Lust haben, dass Sie sagen, ich habe so viel zu tun, ich kann jetzt nicht.
Das ist eine Ausrede, die hört man sehr häufig. Aber auf der einen Seite, was ich eben in meiner Beschäftigung mit dem Thema auch gefunden habe, ist, dass wir diesen Freizeitstress selber herstellen. Also gerade Menschen, die beruflich viel arbeiten, neigen auch dazu, die eigene Freizeit sehr, sehr dicht mit Aktivitäten zu füllen. Und sich da bewusst rauszunehmen und zu sagen, ich mache mal gar nichts oder ich schaffe Raum für Spontanität, ich lasse Dinge auf mich zukommen, das ist auch eine Art der Zeitkompetenz, die wir stärken müssen. Aber das ist eben, weil Beschäftigtsein ein Statussymbol ist und wir das vor anderen darstellen müssen, vielleicht auch gerade über soziale Medien, wo eben Menschen sehr viel aus ihrem Alltag berichten und zeigen, was sie alles machen, ist es gar nicht so leicht, dahin zu kommen, zu sagen, ich mache weniger und finde andere Erzählweisen über mein Leben, um wieder mit anderen in Kontakt zu kommen.
Ich möchte da noch eine psychotherapeutische Komponente hinzufügen. Wenn wir so gehetzt sind, dann hat das eine sehr große Verdrängungsfunktion für uns. Also wenn wir wirklich mal uns Zeit nehmen, nichts zu machen, wir kennen das vielleicht aus dem Urlaub, dann kommen oft auch Themen an die Oberfläche, die unangenehm für uns sind. Also wir erleben das, dass wir uns eher im Urlaub streiten, weil wir eben Zeit, weil die Dinge sich ihre Zeit nehmen. Das heißt, diese Gehetztheit, sowohl im Wirtschaften als auch im Privaten, die hat auch was Verdrängendes. Und wir müssen das erstmal aushalten wollen, auch Zeit nicht zu füllen, weil wir uns dann vielleicht auch interessanten und wichtigen Fragen stellen, aber manchmal eben auch schmerzhaften Fragen stellen.
Also ganz unterschiedliche Aspekte, die wir jetzt schon über die Zeit und über unseren Umgang mit der Zeit hier angesprochen haben im Gespräch von Theresa Hörbücker und Hans Rusinek. Und unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen, vielleicht zu dem Thema, wer da was klaut Ihnen eigentlich die Zeit. Und ich begrüße ganz herzlich Markus Grubert am Telefon. Herr Grubert, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Die Zeit.
Ja, ich wollte nur darauf hinweisen. Also ich arbeite praktisch seit 20 Jahren Nachtschicht und dementsprechend, also als Schichtarbeiter, muss man sich so schon sein Leben so einteilen oder seine Zeit einteilen, dass man praktisch eine gewisse Normalität erreichen kann. Ne? Schichtarbeit ist ja eher so, oder ich würde eher sagen, Nachtschichtarbeit ist halt schon, glaube ich, körperlich und gesundheitlich schon anstrengend. Ich bin aber von meiner Chronobiologie aus, bin ich eher so ein Nachttyp. Also ich komme damit ganz gut klar. Aber ich arbeite Teilzeit, da komme ich damit klar. Aber natürlich muss man sein Leben so
danach richten,
organisieren.
Ne?
Genau. Man muss sein Leben so organisieren, dass man irgendwie damit klarkommt, würde ich sagen.
Das heißt, Sie müssen ja Ihren Bekannten- und Freundeskreis oder Ihre Familie, die müssen ja alle mitziehen, ne?
Genau. Also bei mir ist es praktisch so, dass ich im Schlafrhythmus zweimal am Tag schlafe. Ich schlafe dann nach der Arbeit und vor der Arbeit. Also ja, Sommerzeit ist ein großes Problem, ne? Also weil das so lange hell ist und so. Ich muss es aber machen, weil ich dann irgendwie so Mitternacht oder so aufstehen muss. Da muss ich halt früh. Also das geht nicht anders. Aber wie gesagt, also es ist eine gewisse Einteilung von einer zeitlichen Präferenz. Also, aber natürlich, alle müssen mitmachen. Also es wird auch nicht akzeptiert. Ja, klar, der normale Mensch, der hat halt also sein Dachpensum und so. Ja. Und wenn man halt
So ins Kino gehen oder so ist bei Ihnen dann eher tagsüber. Nee. Gar nicht.
Ja, Nachmittagsvorstellung vielleicht. Also ich habe das ja schon, das ist ja schon so von mir geplant, dass ich möglichst alles so tagsüber plane und meine Freundin, die zieht da mit. Also die hat auch dementsprechende Arbeitszeit, die macht mir abends, da kann ich das schon organisieren, dass das geht und dass wir dann Sachen planen. Ja. Dass ich dann abends auch mal ein bisschen länger machen kann, aber es ist
wenn
schwer.
Ich Sie jetzt so höre, was ich wirklich bewundernswert finde geradezu, also oder mich jedenfalls darüber wundere, Sie klingen damit ganz zufrieden oder kämpfen Sie noch damit?
Ich glaube, jeder Mensch muss für sich selber gucken, wie er klarkommt. Manche Leute, die sind um 5 Uhr morgens auf und laufen rum und so, aber das ist bei mir nie so gewesen. Also ich bin schon ganz zufrieden damit, also ich habe mit der Nachtschicht auch nie Probleme, aber natürlich, die soziale Interaktion ist schwierig. Das muss man immer das muss man immer im Kontext mit seinen Lieben, also mit seiner Freundin, Partnerin oder mit der Familie, muss man sehen, ob man das hinkriegt. Also das ist auch schwierig, das ist auch schwierig.
Herr Rusinek, ich weiß, dass Sie in Ihrer Arbeit auch über dieses, was Herr Grubert angesprochen hat, Chronotyp nannte er das. Also bin ich ein Nachttyp, bin ich ein Tagtyp, bin ich Frühaufsteher oder spät ins Bett gehe oder wie auch immer, dass das schon auch eine Rolle spielt zu dem, wie empfinde ich das? Komme ich gut mit meiner Zeiteinteilung zurecht oder hake ich da immer? Das hat schon auch was rein Körperliches, oder?
Ja, absolut. Also es gibt da wirklich faszinierende Forschung von Till Rönneberg zum Beispiel, der auch den Nobelpreis dafür bekommen hat, dass er gezeigt hat, dass diese Chronotypen, also was für ein Zeittyp ich bin, dass das tatsächlich genetische Ursachen hat. Also wir werden zur Nachteule, Herr Grubert wurde zur Nachteule geboren und hat dafür Gott sei Dank den passenden Job gefunden. Und das Schöne ist, dass dieses Zeitverständnis eben eins von Anspannung und Entspannung beinhaltet. Also Chronotypen, wenn ich mir die Chronobiologie anschaue, dann schaue ich mir auch an, wann diese Person Entspannungsphasen braucht. Das heißt, das ist eine Art von rhythmisches Zeitverständnis, was viel näher an der Natur ist. Mhm. Und unsere Kultur allerdings, ja, die hat damit ein bisschen Probleme. Also wir glorifizieren Frühaufsteher ganz stark. Es gibt irgendwie auch so 5-AM-Clubs, wo sich junge Unternehmer dafür feiern, dass sie um 5 Uhr morgens aufstehen. Und das ist was, wenn man sozusagen gegen seinen Chronotypen handelt, dann führt das zu Burnout, auch zu Krebs und zu Problemen im Immunsystem. Das heißt, die Utopie für eine bessere Arbeitswelt wäre eine, wo wirklich jeder und jede nach seinem oder ihrem Chronotypen arbeiten kann.
Ja.
Und in vielen Arbeitsbereichen müssen wir auch gar nicht so synchron arbeiten. Und da hat Herr Rönneberg diese Idee, dass man dass Arbeitszeit in einem Zeitfenster von 16 Stunden gesehen wird. Und innerhalb dieser 16 Stunden sollten Leute entsprechend ihres Chronotypen eben arbeiten oder Nickerchen machen, was natürlich in den meisten Arbeitsbereichen sehr verpönt ist, aber eigentlich sehr gesund ist und auch gut für die Arbeit ist.
Herr Grubert, eine letzte Frage an Sie. Wenn Sie sich was wünschen könnten, wie würden Sie denn Ihren Tagesablauf am liebsten planen, also trotz Arbeit, mit Arbeit?
Ehrlich gesagt, also ich bin jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten praktisch, bin ich schon mit diesem Eulentyp oder der ich bin natürlich, bin ich schon zu verwachsen. Wenn ich Urlaub habe zum Beispiel, dann mache ich das genau das Gleiche. Also das heißt, ich versuche immer meine Routine aufrechtzuerhalten und das gefällt mir auch. Also ich meine, gut, das würden viele Leute nicht verstehen. Also wenn ich Urlaub habe, dann mache ich auch, weil ich die Nachtschicht halt arbeite und liebe, bin ich in meiner Freizeit nachts auch wach. Dann erledige ich die Sache in der Nacht und so, also weil ich das so gewohnt bin und das für mich angenehm ist. Ne? Also es ist sehr schwierig, bestimmt für die normalen Leute, die wirklich tagsüber so viel machen. Aber also am besten ist, glaube ich, wenn man eine gewisse Routine beibehält und dass man auch das Schlafverhalten beibehält und
dass man sich da nicht immer wieder rausreißt für 2 Wochen und dann hat man wieder zu kämpfen.
Also das Schwierige ist natürlich schon, dass man dann, wenn man dann außerhalb dieser Welt sich befindet, also dass man dann wirklich Sachen erledigt oder Freizeitaktivitäten, die dann normal sind, also für die normalen Leute. Also das ist schwieriger, aber da muss man halt durch.
Herr Grubert, Sie haben wichtige Sachen angesprochen, die wir, glaube ich, auch noch durch die Sendung alles ziehen.
Viele Leute.
Vielen Dank und verbringen Sie diesen Samstag schön nach Ihrem Booster.
Wie gesagt, meine Freundin, die macht damit. Also die hat ja auch
dann,
so einen Rhythmus, den ich mitmachen kann. Also
dann herzlichen Gruß auch an die Freundin. Herr Grubert, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Alles Gute. Thema Zeit, also sehr unterschiedlich empfunden, was aber die Gesellschaft vielleicht auch begrenzend damit macht und wie gerecht die Zeitverteilung ist, darum geht es hier auch. Und da begrüße ich jetzt Katschina Schubert-Panaka. Schönen guten Tag, Frau Schubert-Panaka.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielen Dank für das Gespräch und den Hinweis, Hans. Guten Morgen aus Karlsruhe.
Hallo.
Ich würde gerne eine weitere oder zwei weitere Perspektiven einfügen in das Gespräch. Und zwar den Einfluss unserer Sozialisierung auf das, ob wir die Zeit jetzt retrospektiv, also eher in der Vergangenheit orientiert, in der Gegenwart oder in der Zukunft wahrnehmen.
Mhm.
Und wenn wir dann global zusammenarbeiten und in multikulturellen Gesellschaften leben, was macht das mit uns? Ich beobachte, dass das einiges auswirkt. Und dann auch die Idee der Verfügbarkeit der Zeit in den Raum rückt.
Verfügbarkeit der Zeit, was meinen Sie damit?
Ich meine, damit ist die Zeit meine, die ich über die ich verfügen kann. Und das ist in unterschiedlichen kulturellen Konzepten sehr unterschiedlich ausgelegt. Also es wird mir gegeben sozusagen. Mhm. Oder ich bin die Besitzerin meiner Zeit. Und hier lässt sich viel diskutiert. Das wird kulturwissenschaftlich sehr schön ausgearbeitet. Und könnte vielleicht auch uns in der Nordsphäre hin und wieder zu einem Nachdenken darüber bringen. Was muten wir uns dazu überhaupt?
Ich habe das Gefühl, dass Sie sich da viel mit beschäftigt haben. Geben Sie doch mal ein Beispiel. Also für eine Kultur, Sie sagten jetzt, das wäre in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich, wie sehr mir die Zeit auch gelassen wird oder ich über meine eigene Zeit verfügen kann. Was sind da für Beispiele?
Vielleicht erstmal zu dem Kulturbegriff, dass damit überhaupt nicht ein nationaler oder ethnischer Hintergrund nur gedacht wird, sondern viel breiter. Und wenn wir den südlichen Raum sehr grob sozusagen nehmen und die Kulturen, die beziehungsorientiert gestaltet sind, dann geht es vor allem darum, dass wir die Zeit miteinander verbringen und genießen und nicht auf den Punkt hinzuarbeiten. Wenn wir dann zusammenarbeiten, sind die Punktlichkeit ein großes Thema, was zum Streit führt. Mhm. Weil in der einen Kultur eher unsere Beziehung, die Harmonie in der Beziehung Priorität 1 sind, als die Aufgabe zu erledigen. So ein Beispiel.
Mhm. Unterschiedliche Kulturen, also jetzt bleiben wir mal bei dem Begriff, großen Begriff Kulturen, also auch unterschiedliche Sozialisierung, also auch das Zeitempfinden ist dann ein anderes?
Genau. Also dieses fließende Chronos und die Idee von dem auch, mit welchem Sinn und mit welchen Aufgaben fülle ich die Zeit. Und das, was wir im deutschen kulturellen Raum auch wirklich mit diesem protestantischen und auch diesem monochronen, sagen wir mal, einen nach dem anderen Punkt ausarbeiten, sehr strukturell voran uns zu arbeiten, versus das, wie unser Gehirn vielleicht arbeitet, wo wir uns da hin und wieder bewegen. Und Sie hören das ja auch, ich bin anders sozialisiert, also in den polnischen Kontexten jetzt von der Sprache her, und auch die Sprache hat Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Zeit und Kultur.
Wie das denn? Wie hat unsere Sprache?
Ja, weil die, wir haben ja die, jetzt versuche ich in Begriffen zu sprechen, die vielleicht besser nachvollziehbar sind, also die direkte und indirekte Sprache. Die slawischen Sprachen neigen dazu, deskriptiv zu sein und Dinge zu beschreiben, wofür wir uns deutlich mehr Zeit nehmen. Mhm. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, als ich promoviert hatte im juristischen Kontext, komparatistisch, war das sehr deutlich. Im Polnischen sagen wir oder sprechen wir sehr viel, ohne viel zu sagen, und bringen die Dinge weniger auf den Punkt, weil wir uns der Sprache erfreuen als Tendenz. Im juristischen deutschsprachigen Kontext haben wir wirklich auf den Punkt. Jeder einzelne Satz muss einen Sinn haben.
Okay, das macht schon was dann. Also alleine diese Art des Sprechens macht was mit dem Zeitempfinden. Das leuchtet mir ein. Herr Rusinek, ich habe Sie im Hintergrund zustimmend, also nicht nur Hallo sagen, Sie kennen sich offensichtlich, genau, sondern auch zustimmend irgendwie grunzen hören.
Ja, das ist richtig, so ein Samstagmorgen-Grunzen von mir. Also ja, ich finde das sehr interessant, bin da gar nicht so der Experte im Interkulturellen. Aber was ich vielleicht hinzufügen könnte, ist, dass es ja auch nicht immer so war, dass wir Gehetztheit auch nicht in unserer Region so zelebriert haben. Also wenn wir so an die Antike denken, da waren Menschen, die gehetzt waren, die arbeiten mussten sozusagen, gar keine Teilnehmenden in der Polis, weil sie nicht die Freiheit hatten. Das heißt, heute sehen wir Gehetztheit als Status, aber früher wurde das als Unfreiheit gesehen. Und es gibt ein paar anekdotische Dinge, die ich auch erlebt habe. Ich habe viel Zeit im Nahen Osten verbracht, wo mit Zeit anders umgegangen wird. Ich habe 20 Minuten sehr germanisch gewartet auf einen Termin, und dann wurde mir gesagt, hey, das ist doch schön, ich habe dir Zeit geschenkt, mit der du machen konntest, was du wolltest. Und das ist was, wo kulturelle Unterschiede, glaube ich, sehr, sehr spannend sind und wo wir sehr viel voneinander lernen können.
Also die Sozialisation, darauf kommt es sehr an, wie wir mit Zeit umgehen, wie wir sie empfinden. Ich danke ganz herzlich für den Anruf und wünsche Ihnen noch einen.
Vielen Dank. Durfte ich noch eine Frage an alle, die im Gespräch stellen? Und dann verabschiede ich mich.
Ja.
Und zwar die Frage der Wissensarbeit und der Zuteilung. Wie berechnen wir diese? Weil da sehe ich ein großes Potenzial, wenn wir lernen, wenn wir lesen und dann gerade als Beraterinnen vielleicht zur Verfügung unsere Arbeit stellen. Also, da würde ich gerne die Perspektiven hören von Ihnen und euch.
Wie das überhaupt ankommt, Wissensarbeit und Zeit, wie das so miteinander verknüpft ist, Frau Bücker.
Genau.
Auf diese Frage? Mhm. Aber die Frage finde ich tatsächlich ganz spannend, auch nochmal auf politisch-gesellschaftlicher Ebene und wie blicken wir eigentlich die Welt, auf die wir leben? Weil wenn ich sehr wenig Zeit habe, wenn ich zeitarm bin, weil ich zum Beispiel sehr lange Arbeitszeiten habe, dann noch Pendelwege, mich um Kinder und pflegende Angehörige kümmere, dann bleibt ja sehr wenig Zeit, mich mit dem Weltgeschehen zu beschäftigen, mich tiefer in die Zusammenhänge zu stürzen. Und das ist eine ganz wichtige Zeitfrage heute. Wie viel Zeit habe ich eigentlich, um mich weiterzubilden, um mich mit anderen auszutauschen? Und gerade in einer Welt, die von Krisen geprägt ist, vielleicht jetzt die Klimakrise oder Kriege zu verstehen, die Inflation zu verstehen, das setzt Zeit voraus. Und wenn wir möchten, dass alle Menschen auch informierte Entscheidungen treffen können, dann müssten wir Wege finden, Menschen die Zeit eben für Information und Austausch und politische Meinungsbildung zu organisieren.
Also keine große Anerkennung eigentlich, also in unserer Gesellschaft, ja, und für genau
diese. Es ist eben sehr ungleich verteilt. Also Menschen, die weniger arbeiten, die mehr Freizeit haben, die können sich eben anders auch mit dem Weltgeschehen beschäftigen. Und anderen bleibt in ihrem Alltag vielleicht überhaupt keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist dann eben auch eine Ungleichheit im Wissen.
Herr Rosinek, wollen Sie noch was anfügen?
Also ich möchte dem zustimmen. Es gibt eine gewisse Funktionalität, politische Funktionalität davon, dass wir in einer Arbeitsgesellschaft sind. Also Hannah Arendt hat sich damit ja auch beschäftigt, dass wir eben keine politischen Wesen sein können, wenn wir die ganze Zeit arbeiten. Und das ist was, wo unsere Welt anders aussehen würde, wenn wir mehr Zeit hätten, über sie nachzudenken. Mhm. Ja. Und ein vielleicht Punkt noch zu der Wissensarbeit. Ich glaube, da gibt es nochmal das ganz spezielle Problem, dass uns die Wissensarbeit sehr wenig anfassbar ist. Das heißt, wenn ich im Handwerk, was auch Wissensarbeit ist übrigens, ich finde diesen Begriff eh sehr schwierig, weil im Handwerk gibt es sehr, sehr viel Wissen natürlich und sehr viel körperliches und kognitives Wissen. Aber wenn wir im Handwerk arbeiten, wenn wir einen Tisch bauen zum Beispiel.
Dann haben wir ein Ergebnis.
Dann haben wir ein Ergebnis. Wir sind erschöpft, das körpert uns an und das begrenzt die Zeit. Und in der Wissensarbeit mit PowerPoint etc. ist der einzige Maßstab des Erfolgs Gehetztheit und Erschöpfung. Und das bringt uns, glaube ich, noch tiefer da rein. Also das sind dann die Praktiken, die wir selber auch fortschreiben.
Also interessante Aspekte, die diesem Thema jetzt noch abgewonnen werden konnten. Frau Schubert-Panacker, danke schön dafür und Ihnen ein schönes, entspanntes Wochenende.
Danke sehr.
Ich habe hier eine E-Mail von Marten Vermeeren aus Berlin. Ich habe ganz viel Zeit, schreibt Marten Vermeeren, weil ich nur auf Minijob-Basis arbeite und nebenbei einen kleinen Verlag führe. Aber ich habe kein Geld, um diese Zeit zu genießen. Zu viel Zeit mit wenig Geld stresst immens. Zu viel Zeit ist nicht immer nur Luxus. Frau Bücker.
Ja, an der Mail von Herrn Vermeeren sieht man ganz deutlich, dass natürlich, wie viel Geld habe ich, Einfluss auf die Zeitqualität hat. Gerade wenn man an den Bereich der Freizeit denkt, ohne Geld kann ich meine freie Zeit ganz anders gestalten, als wenn ich viel Geld habe, um vielleicht in Restaurants zu gehen, um Ausflüge zu machen, um in Urlaub zu fahren. Das heißt, Geld hat einen ganz starken Einfluss darauf, was kann ich überhaupt mit meiner Zeit machen. Und ich finde seine Mail und seine Erfahrung gerade auch in der Diskussion über den Fachkräftemangel und Arbeitszeiten wichtig. Weil wir haben in den letzten Wochen öfter mal gehört aus der Industrie und auch von Finanzminister Christian Lindner, wir müssten uns eher in Richtung der 42-Stunden-Woche bewegen, mehr Überstunden machen. Und da gerät aber aus dem Blick bei, dass ganz, ganz viele Menschen in Deutschland geringfügig beschäftigt sind. Das heißt, sie haben vielleicht nur einen Minijob, einen Nebenjob, räumen vielleicht im Supermarkt 10 Stunden die Woche Regale ein und die bräuchten eigentlich längere Arbeitszeiten, existenzsichernde Arbeit. Und wenn wir die Arbeitszeiten, das Arbeitsvolumen, das gerade in Deutschland geleistet wird, gleichmäßiger auf alle verteilen würden, dann hätten wir zum einen eine zeitliche Entlastung bei denen, die gerade sehr viel arbeiten, Überstunden machen und könnten andere in existenzsichernde Arbeit bringen. Und das wäre aus meiner Sicht die konstruktivere Diskussion und jetzt nicht einseitig auf noch mehr Arbeit, Überstunden gehen, aber die vergessen, die von ihrer Arbeit nicht leben können.
Wir sprechen über die Zeit. Wie schaffen wir mehr Zeitgerechtigkeit? Auch vielleicht, wie können wir uns mit unserer Zeit am besten arrangieren? Dazu haben wir eine E-Mail bekommen unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, schreibt uns Manuel Abraham. Ich arbeitete bis 2021 38 Wochenstunden als Pfleger im ambulanten Pflegedienst. Die Arbeit machte in vielen Aspekten Spaß. Die alten Leute sind klasse. Weniger zu arbeiten wollte mir meine Leitung nicht gewähren. So suchte ich mir eine neue Stelle mit 30 Wochenstunden, mit freiem Wochenende, rechnete die Einbuße beim zu erwartenden Nettolohn aus und entschied mich, trotzdem für den Wechsel. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und möchte schon jetzt und nicht erst mit 67 mehr Freizeit am Tage haben. Wer weiß schon, wie es einem in 20 oder 30 Jahren geht. Zum Smiley. Als sinnstiftend empfinde ich meine Arbeit weiterhin, schreibt Manuel Abraham. Interessantes Thema, ne? Also die Lebenszeit betrachten und nicht sagen, also meine Freizeit mache ich, wenn ich Rentnerin oder Rentner bin. Frau Bücker.
Ich finde das eine sehr, sehr kluge Haltung, die für mich sehr naheliegend ist, weil wie der Hörer hier geschrieben hat, wir wissen ja nicht, was uns eigentlich im Rentenalter erwartet und wie gut es mir noch geht. Und wenn ich wirklich Dinge erleben möchte, dann ist das durchaus eine gute Idee, das jetzt schon zu machen. Und es ist ja überhaupt kein Naturgesetz, dass man sagt, man kann nur einen erfüllenden Job machen, man kann nur Karriere machen, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet. Das ginge mit 30 Stunden genauso gut. Und wir könnten das für Teilzeitjobs durchaus so fassen, dass eben alle ein wenig mehr Zeit jetzt schon im Alltag haben.
Ja, aber natürlich auch viel weniger Geld. Also er schreibt ja da, dass er sich das ausgerechnet hat und dass es ihm das wert war. Also ich behaupte jetzt einfach mal, als Pfleger, wir reden ja die ganze Zeit über den Arbeitslohn, wird er jetzt keine Reichtümer angehäuft haben. Also es ist tatsächlich ein sich damit auseinandersetzen, wie viel Geld ist mir, wie viel Wohlstand ist es mir wert, Zeitwohlstand zu haben.
Genau, und da findet eine Werteverschiebung statt und die passiert auch häufig, wenn Menschen eben längere Zeiten ihre Arbeitszeiten auch reduzieren können. Wenn man im Hamsterrad steckt und sich an den materiellen Werten orientiert, dann denkt man, man muss immer mehr arbeiten und Wohlstand anhäufen. Und die Möglichkeit zu haben, es mal eine Zeit lang anders zu machen, führt eben oft dazu, dass man erkennt, die freie Zeit hat einen ganz eigenständigen Wert. Zeit ist eben nicht Geld, sondern Zeit erfüllt ganz viele Funktionen. Und da merken dann tatsächlich einige Menschen, ja, ich kann mit weniger Geld leben, weil die Zeit eben auch ganz wertvoll ist, die ich dann vielleicht mit Freundinnen und Freunden verbringe.
Es wurde die Rente angesprochen. Wir haben eine Rentnerin in der Leitung. Hilde Kindl ist am Telefon. Frau Kindl.
Ja, so ist es.
Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie Rentnerin sind.
War bisher noch nicht bei Ihnen vertreten. Wenn in der Allgemeinheit von Rentnern die Rede ist, dann ist das gleichzeitig auch immer in Verbindung mit der Einsamkeit der Rentner. Aber das hängt auch wiederum damit zusammen, diese Einsamkeit, wenn man keine Interessen hat, mit denen man diese Einsamkeit ausfüllen könnte.
Und Interessen müssen gebildet werden und dazu braucht man Zeit.
Ja, und zwar von Anfang an. Meine Mutter hat mir abends vorgelesen. Ich habe meinen Kindern abends vorgelesen, ehe sie ins Bett ging. Ich habe meinen Enkelkindern vorgelesen und ich muss sagen, das ist beibehalten. Und heute ist es so, dass ich unter diesem Zeitdruck der Lebenserwartung stehe. Ich habe immer zu viel Interessen gehabt, im kreativen Bereich in der Hauptsache. Und jetzt sehe ich, dass ich das gar nicht mehr alles schaffe, was ich an Ideen habe. Und ich habe auch 5 Enkelkinder und es sind hauptsächlich Musiker. Also wir sind alle da von der Muse geküsst.
Sie haben eins gesagt, das würde ich gerne nochmal, weil Sie sagen, ich habe so viele Interessen und mir so viel vorgenommen, dass ich fast unter Lebenszeitnot gerate. Belastet Sie das richtig? Weil Sie klingen eigentlich sehr fröhlich und ausgeruht.
Ich weiß. Ich nenne auch mein Alter meistens nicht. Ich arbeite mit meinem Sohn zusammen noch, habe eine Tätigkeit zusammen, die auch sehr erfolgreich ist. Und niemand denkt dran, an mein Alter oder zu fragen oder wenn sie es erfahren, das nicht zu glauben. Aber das spielt ja nicht die Rolle. Man kann mit der Stimme ja spielen. Man hört das nicht. Sie werden mich auch nicht einschätzen können.
Behalten Sie Ihr Alter für sich. Müssen wir nicht drüber reden. Aber was Sie sagen, ist ja interessant, weil Sie genau dem, was ich gerade vorgelesen habe, eigentlich das beste Beispiel geben, so gut wie Sie Ihre Zeit jetzt nutzen und so sehr, wie Sie das alles genießen, verspüren Sie einen gewissen Druck. Und unser Hörer, der uns geschrieben hatte, sagt ja, ich will eigentlich die freie Zeit nicht erst haben, wenn ich Rentner bin. Wer weiß, wie ich sie dann überhaupt noch nutzen kann. Haben Sie als in der Arbeit Stehende, also als Sie noch nicht verrentet waren, haben Sie unter Zeitnot gelitten, Frau Kindl?
Nein, eigentlich nicht. Und wenn, dann habe ich das höchstens auch nicht als Stress empfunden. Viele sagen, ich bin gestresst. Also das kann ich nicht anerkennen. Ich muss auch sagen, ich habe mich immer selber unter Stress gesetzt. Mama, du musst doch nicht. Ja, und auf die Weise bin ich ja manchmal auch zu Schaden gekommen, muss ich mal sagen.
Also viel Stress macht man sich selber.
Ja, ich habe meinen Mann gedreht und dabei habe ich einen Bruch gekriegt.
Oh, sehen Sie, was man alles vielleicht dann doch nicht machen müsste. Frau Kindl.
Ich wollte aber noch mal eins hinzufügen und das finde ich wichtig. Es ist nicht Geld notwendig, um die Freizeit zu gestalten, nicht unbedingt. Wenn man genügend Fantasie hat, kann man sehr viel machen ohne viel Geld. Man kann in den Wald gehen, man kann pflanzen, man kann alles, wie gesagt, mit Fantasie lässt sich das wunderbar überbrücken. Man kann natürlich nicht in die große Oper gehen nach Hamburg. Das ist klar, das Geld ist dann nicht da. Aber man kann natürlich auch schöne Musik hören. Mhm. Und man kann die Sendung über Radio hören, die ich jetzt gerade höre. Und jetzt raube ich Ihnen gerade Zeit.
Sie rauben uns ganze Zeit, Sie bereichern. Unter Zeitdruck stehen wir in dieser Sendung tatsächlich immer. Aber Sie bereichern unsere Zeit. Frau Kindl, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese vielen Aspekte, die Sie reingebracht haben und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende.
Dann danke ich
Ihnen. Begrüße am Telefon jemanden, der sich die Zeit auch nicht erst nimmt, wenn er verrentet ist. Patricia Mattis, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie haben auch eine Zeitentscheidung getroffen in Ihrem Leben.
Ja, genau. Also der Wunsch, den hatte ich schon recht lange bei meinem früheren Arbeitgeber. Der wollte mir dann eine Gehaltserhöhung anbieten und dann sagte ich, weißt du, ich möchte das Geld nicht, sondern wir rechnen das auf mein Zeitkonto und dann nehme ich irgendwann eine längere Phase Urlaub. Dort habe ich dann gewechselt, bin zu einem anderen Arbeitgeber gekommen und dann musste ich das erstmal zur Seite schieben und habe dann gehört, dass dieser Arbeitgeber ein Sabbatical anbietet. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt machst du das.
Sabbatical, also ein Jahr Auszeit.
Genau, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, sorry. Genau, und dann habe ich in 2021 tatsächlich ein ganzes Jahr Sabbatical genommen. Und meine Arbeitskollegen, also jeder könnte das ja bei uns machen, aber es machen halt sehr wenige Kollegen. Und dann wurde ich gefragt, ja, was machst du denn? Wirst du dann eine Weltreise machen und so weiter? Und ich habe dann gesagt, nee, ich habe kein Fernweh, ich habe Zeitweh. Und dann haben mich viele so angeguckt, so wie, sage ich, ich möchte einfach mal ganz viel Zeit haben. Ich möchte raus aus dieser Tretmaschine, dass jeden Morgen zur Arbeit so lange arbeiten, also Vollzeit arbeite ich weiterhin und einfach Zeit haben. Mhm. Genau, und das habe ich mir dann genommen und es war einfach wunderbar.
Das finde ich interessant, weil wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, dass unter Zeitnot stehen, unter Stress stehen, also auch so ein bisschen was von schon, das ist ein Symptom oder ein Symbol, ich bin gebraucht. So, jetzt nehmen Sie sich ein Jahr Zeit und planen gar nichts. Haben Sie das mit einem guten Gewissen also genießen können?
Ja. Sehr absolut, schön. Absolut. Also ich wusste, dass ein Riesengeschenk an mich selbst ist. Meine Kinder sind schon groß, die haben dann die Ausbildung, waren in der Ausbildung, sind also gut versorgt gewesen oder sind es immer noch. Und dann habe ich gedacht, okay, mich braucht jetzt hier niemand. Ich verzichte auf das Geld. Ich sehe das auch ein, das ist wirklich auch Luxus. Zeit ist heutzutage wirklich, finde ich, Luxus. Wenn wir uns Zeit nehmen können, verzichten wir meistens, wie schon vorige Beiträge, sicherlich auf Geld. Also es war auch eine unbezahlte Freistellung. Es hat mich schon auch recht viel Geld gekostet, sage ich mal, dieses Jahr. Aber das war es mir wert. Und ich würde es jedem Menschen wünschen, also erstmal dieses sich bewusst machen, was ist eigentlich Zeit und keine Angst davor haben, Zeit zu haben, weil es ist eigentlich was Wunderbares. Es ist ein Geschenk an sich selbst, das zu tun, was man möchte. Und ich habe verschiedenste Dinge gemacht, dann trotzdem, es war aber keine Weltreise. Und ein Bild habe ich zum Beispiel vor mir, das möchte ich gern teilen. Ich lag dann am Ostseestrand, habe die Beine in den Himmel gestreckt und habe gesagt, juhu, ich habe so viel Zeit.
Wunderbar, beneidenswert, ja. Frau Matthies. Das ist,
ja.
Sie haben ein wunderbares Beispiel dafür gebracht, wie man autonom damit umgehen kann oder souverän damit umgehen kann, aber eben auch wieder Entscheidungen treffen muss für Wohlstand materiell oder über das Überleben. Sie haben ja gerade gesagt, es ist Luxus, sich so etwas leisten zu können. Darüber werden wir in dieser Sendung sicherlich noch sprechen, in dieser Sendung über die Zeit. Frau Matthies, Ihnen ein hoffentlich zeitreiches Wochenende und unter der gespräch@deutschlandfunkkultur.de E-Mail-Adresse, Gudrun Beiswenger geschrieben. Wer mir Zeit klaut, sind das Finanzamt, die Krankenkasse mit aufwendig auszufüllenden Formularen und einzuhaltenden Terminen, die Warteschlangen vor der Kfz-Zulassungsstelle und der Behörde, die mir einen Personalausweis ausstellen muss. Wer mir Zeit klaut, aktuell das sogenannte Zensus 22, die statistische Immobilienwertermittlung mit einer schlecht funktionierenden Online-Funktion. Viel zu viel verlangt der Staat, laut Frau Beiswenger, von seinen Bürgerinnen und Bürgern Arbeitsleistungen, die ihm letztlich dazu dienen, von uns bezahlt zu werden. Ich muss allerlei Vorleistungen erbringen, um dann eine Rechnung zu erhalten. Und wenn ich mich verspäte, weil ich in Zeitnot bin, werde ich auch noch bestraft. Die E-Mail von Frau Beiswenger, weil ich fragte, wer klaut Ihnen die Zeit? Wir haben auch, Evelyn Runge hat uns geschrieben, auch Singles sind von Zeitarmut betroffen, schreibt sie. Frau Bücker spricht das in ihrem Buch dankenswerterweise an. Aber es kann doch einfach nicht sein, dass beispielsweise bei Schichtvergaben Singles zurückstecken sollen, also grundsätzlich angenommen wird. Diese stehen für Weihnachts-, Oster- und andere Feiertage zur Verfügung. Andere verfügen damit über die Zeit von Singles und bedenken nicht bzw. erkennen gar nicht an, dass diese sich zum Beispiel um Eltern und Großeltern kümmern. Im Sinne der Zeitgerechtigkeit dürften Familien und Singles eben nicht gegeneinander ausgespielt werden. Auf das Thema Zeitgerechtigkeit würde ich jetzt auch gerne kommen, aber vorher hat Frau Runge noch eine ganz direkte Frage an Sie, Frau Bücker. Man hat ja den Eindruck, Frau Bücker, dass Sie auf Twitter und in Ihrem Newsletter leben, also permanent online sind. Wie integrieren Sie das in Ihren Alltag oder ist das Online-Engagement Teil Ihres persönlichen Zeitkonfettis?
Also ich möchte einmal nochmal unterstreichen, was Frau Runge gesagt hat. Wir brauchen diesen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über Zeitgerechtigkeit, der wirklich alle einbezieht, weil wir Verkürzungen für Arbeitszeiten oftmals nur für Eltern diskutieren. Aber wie sie sagt, eben auch Singles Care-Arbeit für Freundinnen und Freunde übernehmen und ja auch ein Recht auf Freizeit haben. Deswegen wünsche ich mir da auf jeden Fall eine Verbreiterung. Beim Thema Digitalisierung oder digitales Leben und Zeit, das ist eine Frage, die richtet sich tatsächlich an uns alle. Die habe ich auch an mich gerichtet, weil wir vielfach nicht wahrnehmen, wie eben das ständige in die Hand nehmen unseres Smartphones und Nachrichten checken, soziale Netzwerke checken, wie das unsere Zeit durchlöchert. Die US-Autorin Bridget Schulte hat den schönen Begriff Zeit-Konfetti eingeführt. Ach. Damit meint sie, dass wir häufig nur sehr kleine Einheiten von Freizeit haben, also wenige Minuten, bevor wir wieder in eine andere Aufgabe gehen und das dann in der Summe schon mehrere Stunden Freizeit sind, aber weil sie nicht zusammenhängen, nicht als erholsam erlebt werden. Und eine reflektierte Auseinandersetzung, eine bewusste Auseinandersetzung damit, wie nutze ich eigentlich soziale Netzwerke, kann ich das Handy auch mal weglegen, wie Herr Rosinek ja auch am Anfang erzählt hat,
dass sich
einen handyfreien Samstag oder ein handyfreies Wochenende gönnen. Das versuche ich auf jeden Fall auch. Oder dass ich eben in Freizeitaktivitäten gehe, wo ich es wirklich nicht in die Hand nehmen kann. Manche Menschen fahren ja auch bewusst an Orte, an denen es keinen Handyempfang gibt. Die gibt es ja zum Glück in Deutschland immer noch zahlreich. Das sind so kleine Tricks, mit denen man sich, mit denen man sich selber wirklich freie Zeit organisieren kann. Und ich habe zwar dieses Buch geschrieben, aber ich lerne selber auch noch und habe die Probleme natürlich auch.
Dieses Thema, was wir jetzt mehrfach hatten, Leute haben angerufen, unsere Hörerinnen und Hörer, und haben uns ja geschildert, dass sie sich auch auf Kosten ihres Erwerbslohnes Zeit nehmen. Also entweder den Job wechseln und in Teilzeit gehen oder aber sogar ein ganzes Jahr. Wer kann es sich eigentlich leisten, Frau Bücker, mit Zeit so souverän umzugehen? Wie können wir also Zeitgerechtigkeit schaffen? Was gäbe es dann noch für Modelle?
Wir haben ja einige Anrufer heute schon gehabt, die eben in der finanziellen Lage waren, sich ein Sabbatical zu gönnen. Aber damit wir Zeitgerechtigkeit erreichen, müssten das ja wirklich alle können, auch gerade die, die vielleicht ein kleineres Einkommen haben. Und es gibt ganz unterschiedliche Modelle, die entwickelt worden sind. Eins, was mir besonders gut gefällt, ist von Karin Jutschik und Ulrich Mückenberger. Die sind auch beide bei der Gesellschaft für Zeitpolitik engagiert. Wenn man da jemand auf der Website gucken möchte, das lohnt sich.
Gesellschaft für Zeitpolitik.
Die haben zahlreiche Publikationen auch auf der Website. Und das Modell der beiden heißt Optionszeitenmodell, auch bekannt unter dem Stichwort atmende Lebensläufe. Und da haben sie eben entwickelt oder sagen, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens ein bestimmtes Kontingent an Zeit zur Verfügung bekommen sollte, über die er ganz alleine entscheiden kann und die ihm freie Zeiten oder zum Beispiel Zeit für zivilgesellschaftliches Engagement, für Ehrenamt, aber auch für Sorgearbeit, auch für Kinder, dass er die in seinen Lebenslauf integrieren kann und wir nicht mehr den linearen Lebenslauf haben, wo man von Berufsbeginn bis zur Rente durcharbeitet, sondern die Lebensläufe an sich vielfältiger werden. Und es dann eben auch für jeden möglich wäre, einmal ein ganzes Jahr oder ein halbes aus dem Beruf rauszugehen. Und die Idee, die es da gibt, ist es zum Beispiel analog wie beim Elterngeld zu machen, dass dann eine Lohnersatzleistung gezahlt wird, damit es eben auch alle sich finanzieren können und währenddessen ein Gehalt haben und das Sabbatical keine Luxusfrage bleibt.
Jetzt ist allerdings die Elternzeit ja häufig eine Mann-Frau-Entscheidung, die sehr unterschiedlich ausfällt. Da müsste man natürlich dann, wäre die Gefahr ja bei so einem atmenden Lebenslauf vielleicht auch wieder, dass Frauen dann die Zeit sich nehmen, um zu pflegen und die Männer nicht.
Also man kann in der Tendenz sagen, dass Frauen eben auch kulturell und aufgrund ihrer Sozialisierung schon ein anderes Verhältnis zur Zeit haben als Männer und sie vielfältiger nutzen und eben nicht so eine hohe Erwerbsorientierung haben, gar nicht, weil das berufliche Interesse nicht da ist, sondern weil sie sich breiter aufstellen, weil sie eben anderen Zeiten auch einen stärkeren Wert zuschreiben. Ich denke aber, wenn in dem Optionszeitenmodell eben explizit Zeiten vorgesehen wären, für Weiterbildung oder auch für Ehrenämter, dann würde es das stärker auch für Männer öffnen, weil natürlich Care-Arbeit, Kindererziehung ist gerade noch weiblich konnotiert, kann sich aber auch langfristig ändern. Und beim Elterngeld könnte man ja auch wirklich konkret reingehen und die Aufteilung paritätisch organisieren. Da sind wir aber gerade in der Gleichstellungspolitik noch sehr zurückhaltend. Aber wir haben gesehen, dass das die Elternzeit, als sie eingeführt wurde, auf jeden Fall schon mehr Männer in das Modell reingeholt hat.
Also wir wollen jetzt auch nicht in diese Diskussion eintreten, aber es hat ja direkt durchaus mit Zeitmanagement miteinander zu tun. Ich begrüße Hildegard Schöhl oder Schoel am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Silvia Schöhl, bin ich.
Sie rufen aus Lüneburg an, vielleicht haben wir hier den falschen Namen. Frau Schöhl, bitte
Silvia Schöhl.
Ihre Gedanken zur Zeit.
Oh ja, es gibt viel zu sagen, aber das letzte war jetzt absolut gut, weil es gesagt wurde. Also ich finde, ich habe den Luxus, ich habe Zeit. Ich nehme sie mir, weil mich die Welt verrückt macht. Mein Nervenkostüm ist wie ein gelöcherter Käse, also ist nicht mehr viel Gutes, aber ich gehe dem Stress mittlerweile aus dem Weg. Ich gehe nicht mehr in die Innenstädte zum Beispiel, weil sie mich kaputt machen, noch mehr. Was ich aber finde, Zeit kann man gut gewinnen, wenn man zusammensteht, wenn man sich miteinander und füreinander einsetzt und Freundschaften schließt und auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Das gewinnt man auch an Zeit, weil man sich sie teilt, die Arbeit teilt, die Zeit teilt. Das ist nämlich auch ein großer Gewinn. Für mich ist, ich habe nachts immer die beste Zeit für mich, weil da schläft alles drumherum, es ist Ruhe und ich kann hier in meiner Wohnung, da lasse ich mein Leben in jeglicher Form und kann hier tun und arbeiten und das ist eigentlich für mich ein großes Geschenk. Ich würde gern mehr Zeit den Menschen schenken und mich anbieten, einen Weg mitzumachen, wenn jemand in Not ist oder so.
Ein sehr schöner Gedanke.
Das möchte man ja nicht so gerne.
Zeit schenken.
Also ich möchte mir das auch nicht mehr anhören, wenn es den Menschen schlecht geht und absolut keine Zeit haben und stöhnen und mich ein bisschen gar nicht mehr sehen wollen oder an mir vorbeifahren, weil sie keine Zeit haben. Ich möchte mir nicht mehr anhören, weil ich bin da nicht schuld dran, dass ich nicht diese Arbeit habe, die der Staat verlangt, sondern ich arbeite eben so, wie ich kann. Ja. Und das ist viel besser als irgendwelchen Arbeitszeiten nach Hetzen und nichts mehr sonst tun können, sondern ja, ich verwirkliche mich noch selber, obwohl ich schon alt bin, aber
Frau Schul,
ja, das gibt das ganz viele
Gedanken, die Sie hier geäußert haben.
Ja, ja,
Dankeschön.
Auch aus.
Dankeschön. Sehr vielfältig und sehr vielfältige Gedanken zum Thema.
Ja, da habe ich Zeit. Ganz viele.
Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und fand einen Gedanken jetzt Zeit verschenken, Herr Rusinek. Zeit verschenken ist ja irgendwie was sehr Schönes.
Ja, absolut. Also ich finde das sehr schön, was wir für mutige Anrufe auch haben und souveräne Anrufe.
Viele, die sich ganz von dem Stress irgendwie versuchen abzukoppeln.
Genau, genau. Und da gibt's, also da arbeiten diese Anrufenden sehr stark gegen bestimmte kulturelle Normen an. Also zum Beispiel hört man ab und zu so Sätze wie, du hast ja Zeit, und das ist nicht nett gemeint, sondern eher irgendwie abwertend gemeint. Und wenn man sich dem widersetzen kann und sogar Zeit verschenken kann, ist das eine schöne Sache. Und ich finde, in dem Anruf von Frau Schöll und auch in den anderen kam ein bisschen raus, dass es da auch um Lebensqualität geht und sogar um Arbeitsqualität. Also wenn wir über andere Zeitmodelle nachdenken und Zeitkontingente, dann gibt es sicher sozusagen den inneren Arbeitgeber in einem, der sagt, na, das muss man sich aber leisten können oder so. Und das ist, glaube ich, ein falsches Denken. Ich glaube, dass wenn wir eine größere Zeitdiversität haben, wenn Menschen andere Sinnquellen auch haben neben der Arbeit, dann ist das selbst für die Arbeit in vielerlei Hinsicht besser. Also es gibt eine Studie, die möchte ich da ganz kurz zu teilen, weil die mich so sehr begeistert. Es gibt eine Studie aus Israel, wo Richter Bewährungsanträge von Strafgefangenen annehmen sollten. Und die Frage ist natürlich für die Richter, nehme ich das an oder lehne ich das ab? Und da geht es um die Freiheit von Menschen. So. Und ob Richter diese Strafanträge annehmen oder nicht, das hängt ganz maßgeblich davon ab, ob Richter vorher eine Pause hatten. Also wenn sie vorher eine Pause hatten, 65% Wahrscheinlichkeit, dass dieser Strafgefangene freikommt. Bei jeder fehlenden Pause, also jede Entscheidungsrunde ohne Pause davor, sank es um einen zweistelligen Prozentsatz und das war dann nach 3-4 Runden auf fast null. So, das heißt, wir brauchen bessere Arbeit, wenn es uns allein nur darum ging, Arbeit besser zu machen, auch dann sollten wir mit Zeit besser umgehen und verantwortungsvoller umgehen. Und wenn Sie einen Gerichtstermin haben, dann gerne nach der Mittagspause. Das ist auch das, was ein Learning aus dieser Studie ist. Und ich meine, wir reden von der Wissensgesellschaft, viele sind stolz darauf, Wissensarbeit zu machen, dann sollten wir unsere kognitiven Grenzen ernst nehmen und verstehen, dass Gehetztheit nicht zu guter Arbeit führt.
Einer, der wahrscheinlich genau weiß, wann sein Wissenszuwachs, wann sein Lernen unter Druck gerät und nicht mehr gut funktioniert, weil Stress da ist, ist Karl Krüger, der uns hier angerufen hat. Als Schüler haben Sie sehr viel Erfahrung mit Stress, stimmt's?
Ja, auf jeden Fall.
Wie haben Sie den gelöst?
Also es war so, dass ich 47 begann die Schule in der nächstgelegenen Stadt und dann ging es hier los mit um 6 Uhr morgens aufstehen, damit ich den Bus erwischen kann. Und das hat dann auch sehr lange immer die Fahrt, 1,5 Stunden fahren meistens und dann hatte ich fast früh Schluss, musste dann dafür eine halbe Stunde auf den Anschluss warten, um dann um 14 Uhr zu Hause zu sein, aber dann immer noch sehr, sehr lange Hausaufgaben vor mir zu haben. Und dann blieb am Ende auch keine Freizeit mehr. Und nun habe ich vor ein paar Wochen die Schule tatsächlich gewechselt und habe gemerkt, da geht die Schule um 8.30 Uhr los. Ich habe zwar deutlich später Schluss, bin deutlich später zu Hause, habe dafür aber, wenn ich zu Hause bin, viel mehr Freizeit, als wenn ich von der alten Schule komme und dann immer noch zu Hause alles arbeiten muss, was mir dort aufgetragen wurde, anstatt ich, wenn ich jetzt hier zu Hause bin, einfach Freizeit habe und nur meine Marke packen zu brauchen.
Das ist aber toll. Also das heißt, sie oder du, ich weiß nicht, wie alt du oder sie bist, hast ganz einfach eine Entscheidung getroffen, wahrscheinlich mit den Eltern zusammen, dieser Stress, den ich habe, das führt zu nichts und ich will mehr Zeit für mich und vor allem auch später anfangen. Das habt ihr so entschieden, ja?
Ja.
Und wie lange bist du jetzt da?
2 Monate ungefähr, 3 Monate.
Dafür hast du ja in Kauf genommen, ganz neue Freunde und Freundinnen kennenlernen zu müssen und so weiter. Also bedeutet ja auch ein Opfer dann, ne?
Ja, doch schon, ja, aber das war es auf jeden Fall wert.
Super, super, auf jeden Fall das Resümee. Karl, Krüger. Dankeschön für deinen Anruf.
Ja, danke.
Ist ja eigentlich auch eine schreckliche Erkenntnis, dass der Stress dann doch, meine, auch keine neue Erkenntnis, aber wenn man es dann nochmal so gespiegelt bekommt, der Stress wirklich schon in ganz jungen Jahren beginnt, oder?
Absolut. Ich finde, man sieht, wie so eine industrielle Logik, wie früh die auch in unserem Bildungssystem drin ist, wie sehr wir unser Bildungssystem auch anpassen müssen. Und ich finde es auch interessant, ich meine, als junger Vater, man setzt sich ja auch mit solchen Forschungen ein bisschen auseinander vielleicht, als junger Wissenschaftlervater, wir lernen nicht nur, wenn wir uns das Zeug reindrücken, sondern eben vor allem auch in den Pausen. Mhm. Also das brauchen wir kognitiv, um es zu verarbeiten. Wenn mein Baby schläft, dann ist das gut, großartig für mich, aber auch großartig für sie, weil dann werden Sachen gelernt. Es gibt Experimente von Kindern, denen Schlaf entzogen wird und die lernen natürlich viel schlechter als Kinder, die nach einer bestimmten Übung schlafen. Und deswegen müssen wir auch aufhören, sozusagen diese Ruhephasen so abzuwerten, ne?
Sie wollten noch was hinzufügen?
Ja, es gibt auch wirklich Forschung dazu nochmal, wie anders eigentlich Kinder und Jugendliche Schlaf brauchen, weil der Rhythmus ihres Körpers ist hormonell verschoben. Und wenn man die weckt morgens um 6 Uhr, dann kommt das einem Wecken mitten in der Nacht gleich. Und wir wissen schon wirklich lange, dass sie besser lernen könnten. Es schützt auch vor psychischen Erkrankungen, wenn Jugendliche morgens einfach länger schlafen könnten. Und ich finde, das sollte eine kluge Gesellschaft ihnen ermöglichen und wir die Kinder und Jugendlichen nicht so in die Zeitvorgaben der Erwachsenen reinpressen. Und für Kinder und Jugendliche auch nochmal ganz wichtig, finde ich, Selbstbestimmung in der eigenen Zeit, weil die ja immer länger Zeit in den Schulen und Kindergärten verbringen, auch über die Ganztagsschulen, und Kinder in ihren Familien heute viel mehr mitbestimmen können. Und Pädagogen aber über Ganztagsschulen sagen, das sind nur gute Orte für Kinder und Jugendliche, wenn die da auch wirklich mitbestimmen können darüber, was können sie in der Zeit, gerade auch am Nachmittag, was können sie mit dieser Zeit eigentlich anfangen, was wird angeboten. Deswegen für Zeitgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche ist Mitbestimmung an den Orten, an denen sie ihre Zeit verbringen, ganz wichtig.
Und wir halten fest, Pausen sind wichtig. Da eine Mail noch möchte ich vorlesen zum Ende dieser Runde. Ira Maria Reppenhagen schreibt, ich bin Studentin und werde mit der Thematik jeden Tag konfrontiert. Kommentare wie, da müssen wir noch schnell durch, das müssen wir auch noch schaffen, wir haben keine Zeit und extremer Prüfungsstress gehören bei mir zum Studieren dazu. Das nimmt mir oft die Freude an den Inhalten und man bekommt förmlich das Gefühl, zum Burnout erzogen zu werden. Mhm. Daraus ergibt sich für mich die Frage, wie sich eine Gesellschaft gesund entwickeln soll, wenn sie doch schon in der Ausbildung immer einen künstlichen Fragezeichen Zeitstress unterliegt. Unsere Hörerin Ira Maria Reppenhagen. Jetzt haben wir eine E-Mail von Frank Reginald Wolf aus dem Harz, schreibt er uns, Zeit ist in erster Linie ein Gefühl und was aus dem Begriff gemacht wurde, ist ein weites verschneites Feld, in Anführungsstrichen. Je rationaler der Zeitbegriff, desto verplanter ist der Umgang mit dieser wertvollsten Ressource, nämlich ihrer Lebenszeit. Deshalb meine Empfehlung, schreibt Herr Wolf, erlauben Sie sich einfach etwas mehr Gefühlschaos. Lernen Sie wieder im Augenblick anzukommen, weil sich ein Gefühl nur im Hier und Jetzt manifestieren kann. Was halten die Experten von der Verkopfung der Zeit in hiesigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung? Was halten Sie davon, Herr Rusinek?
Ich finde das sehr schön. Also ich finde das super. Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass es unterschiedliche Zeitverständnisse gibt und wir uns auch auf neue Zeitverständnisse einstellen sollten. Oder vielleicht auf sehr alte. Herr Köhl hat ja schon die Antike vorhin angesprochen. Und es gibt eine Unterscheidung in der Antike zwischen Kronos und Kairos. Das sind zwei Begriffe für Zeit. Die wurden auch dargestellt. Kronos ist ein alter, bärtiger Mann mit einem Sekundenglas, der sagt dir und ihnen, sie mit jeder Sekunde laufen sie dem Tod entgegen. Ne? Der hat eine Sense in der Hand. Und Kairos ist ein Jüngling mit geflügelten Füßen und der springt herum. Und das ist nicht diese tickende Zeit, sondern die Zeit der Gelegenheit und der Gunst und so. Und Kairos hat keinen Schopf, der hat lange Haare, aber der Hinterkopf ist ausrasiert. Warum? Vielleicht hängt das ein bisschen zusammen mit dieser Redensart, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das ist nämlich sehr schwierig. Und diese Kairos-Zeit, die Zeit der Gelegenheiten, der Momente, der Geschenke auch, der geschenkten Zeit, die finde ich, ist was, wo wir uns mehr öffnen sollten und die Kronos-Zeit den alten Mann manchmal nebenan stehen lassen sollten.
Also mehr Gefühlschaos.
Das
wie
ist das, genau.
Herr Wolf,
ja, genau.
Wollen Sie noch was ergänzen, Frau Bücker?
Ich würde das unterstreichen. Freie Zeit ist ein Gefühl. Wenn ich etwas in meiner Freizeit mache und ich erlebe es eigentlich als Pflicht oder habe keine wirkliche Lust darauf, dann fällt das für mich nicht unter Freizeit, sondern wir müssen die Zeit auch als etwas Freies für uns Wohltuendes empfinden können. Und dann erst erleben wir Freizeit.
Wir haben jetzt am Telefon Regina Weiden. Frau Weiden, schönen guten Tag.
Ja, das war wohl eine technische Schwierigkeit.
Dass Sie eben rausgefallen sind. Jetzt sind Sie wieder bei uns.
Ja, genau. Guten Morgen. Guten Morgen. An alle, die da mithören. Und zwar zum Thema. Es ist so, dass ich in jungen Jahren, hatte auch Familie, zwei Söhne, und dann habe ich mir den Wecker morgens 10 Minuten früher gestellt. Und habe erstmal die Zeit im Bett verbracht und habe mir den Tag durchdacht und den Tag geplant und habe gleich bei dieser Planung für mich Freizeit mit, oder sagen wir mal ruhigere Zeit mit eingesetzt.
Aha, ja.
Ja, und ich wusste ja, was der Tag so bringt. Und man kennt ja so den Zeitablauf, wofür man wie viel Zeit braucht. Und dann kann man da durchaus ein klein bisschen was für sich freischaufeln. Also so habe ich das jedenfalls immer dann gemacht. Und ich muss sagen, seit mehreren Jahren stelle ich fest, dass die jüngeren Leute, also ich bin inzwischen 70, muss ich dazu sagen, und aber die jüngeren Leute, so 45 und darunter dann, nicht, dass die gar nicht mehr richtig planen und organisieren können. Man hört nur immer, ach Gott, wie mache ich denn das? Und ich kann ja gar nicht und da habe ich ja dies und das. Ja, aber dass sie ihre meiste Zeit am Handy oder am Computer so rumdaddeln und hier gucken und da gucken, damit nehmen sie sich auch den Augenblick, etwas zu erleben, ne? Und können und achten eigentlich gar nicht so auf die Zeit, die und auf das alles, was so um sie rum passiert, ja. Und da sind sie ständig in Hetze, weil sie eben den Tag nicht vernünftig planen.
Ja, also ihr Plädoyer.
Und andererseits, lassen Sie mich das bitte kurz noch sagen, es stimmt wohl, dass man, also für viele Menschen mag das zutreffen, dass man die Arbeitszeit runtersenkt und dann weniger Einkommen hat. Aber es ist ja andererseits so, dass die Lebenshaltungskosten in unanständige Höhe steigen und man ja irgendwie das Dach über dem Kopf behalten möchte. Ne? Ja, also das ist so ein zweischneidiges Schwert.
Ja, Frau Weiden, da haben Sie vollkommen recht. Und Sie schneiden da einen, haben insgesamt mit Ihrem, was Sie gesagt haben, einen Punkt angeschnitten, den wir auch noch besprechen wollten. Inwieweit, Frau Bücker vielleicht, Ihr Thema, inwieweit ja Stress oder empfundener Stress, Zeitdruck naturgegeben ist oder inwieweit wir dagegen anarbeiten können, wie Frau Weiden beispielsweise mit der gleich eingeplanten Pause und Regenerationszeit.
Wichtig finde ich da nochmal auch andere Beiträge, die wir schon in der Sendung hatten, nämlich von dem Schüler und von der Studentin, die beide erzählt haben, dass Zeitstress etwas ist, das ist inhärent im Unterricht und im Studium, schon im Alltag von Kindern und Jugendlichen, sodass wir es dann, wenn wir im Erwachsenenalter ankommen, überhaupt nicht mehr anders kennen und Zeitstress normalisiert haben und an dem Punkt vielleicht auch nicht mehr hinterfragen, dass es ganz anders sein könnte. Und das wäre mein Plädoyer, eben zu erkennen, dass wie wir mit Zeit umgehen, gesellschaftlich, kulturell, erstmal, wie wir ja auch von einer Anruferin gehört haben, in den Kulturen ganz unterschiedlich ist, aber wir das jederzeit auch verändern können. Vielleicht, indem wir schon im Kindesalter anfangen, Schülerinnen und Schüler nicht mehr unter Zeitdruck zu setzen und dann aber auch, ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir ja auch schon angeschnitten in der Sendung, unser Umgang mit digitaler Kommunikation und digitalen Geräten, weil die zerlöchern unsere Zeit und da sind wir tatsächlich auch ein Stück weit selbst in der Verantwortung.
Also tatsächlich, also ähnlich wie Frau Weiden das jetzt hier beobachtet. Ja. Frau Weiden, danke für Ihren Anruf.
Ja, einen kleinen Augenblick bitte noch. Ich möchte noch zu dem zur Schulangelegenheit kurz an. Ich habe hier bei mir gleich ein paar Meter weiter eine Grundschule und diese Grundschule, die beginnt nicht mehr um 8, sondern erst um 8:30.
Ah, sehen Sie? Einige Schulen stellen sich dann doch vielleicht um. Schön, ja. Schönen Dank für die Beobachtung, Frau Weiden.
Also eine recht schöne Weihnachtszeit.
Dann, wünschen wir auch. Dankeschön. Ich habe am Telefon Sigrun Wunderlich. Frau Wunderlich, schönen guten Tag.
Ja, hallo. Schön, dass Sie mich noch mit reinnehmen.
Ja, gerade noch geschafft.
Ja, ich höre es mir schon die ganze Zeit an und denke mir, ob da wohl vielleicht im Hintergrund verborgen bleibt, dass vielen Menschen einfach der Sinn fehlt. Sowohl für das, was sie im Stress tun, als auch dann das, was sie in ihrer freien Zeit tun. Und vieles sich so aneinander reiht, ohne dass erkennbar wird, wofür mache ich das denn? Wo ist für mich der Sinn für die Menschen, die ich liebe, für Menschen, die in irgendeiner Art und Weise mit mir verknüpft sind, das große Ganze, vielleicht, was weiß ich, mich irgendwo einzusetzen für Umweltfragen.
Also Sie meinen, wenn Zeit mit, wenn ich da in meiner Tätigkeit einen Sinn sehe, dass ich mich dann auch weniger gehetzt oder gedrückt fühle von der Zeit, die da durchfällt.
Ja, beziehungsweise das vergeht. Besser aushalte. Ne? Ich unterrichte an einer Krankenpflegeschule und ich weiß, was Arbeit und Stress bedeuten kann. Ne? Und ich will da jetzt auch nichts schönreden, aber ich habe wirklich das Gefühl, wir verlieren so ein bisschen aus dem Blick, dass das, was wir tun, für uns und für andere, für irgendeine Art von Spiritualität, wie die jetzt nun auch aussehen mag für den Einzelnen, dass da der Sinn verloren geht und ich halt so vor mich hin wurschtel, funktioniere, mich zu Tode amüsiere irgendwie. Ja, jetzt habe ich freie Zeit, jetzt muss ich aber irgendwie das und das machen. Eigentlich weiß ich gar nicht, wofür.
Herr Rosine?
Ja, ich stimme dem sehr zu. Also mein Hauptforschungsthema ist ja die Sinnkrise in der Arbeitswelt und da es gibt einen großen Zusammenhang, denke ich, zwischen der Gehetztheit und der Sinnkrise. Also wir haben eine Gehetztheit, die scheinbar ohne Gründe auskommt. Also fragen Sie mal jemanden, der gehetzt ist, warum er gehetzt ist oder sie gehetzt ist. Es gibt da nicht so einen richtigen Grund. Das ist so ein Standardmodus. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel in der Meditation, was ich gemacht habe, bevor ich Vater wurde, jetzt ist das Wickeln die Meditation, aber wenn man in der Meditation innehält, dann merkt man auch, wie im Gehetztsein sich der Körper schon verkrampft. So, ne?
Und dadurch geht auch die Selbstwirksamkeit verloren.
Absolut, absolut.
Und man ist gejagt.
Genau.
Müssen wir denn eigentlich unterscheiden, Herr Rosinek, zwischen Hetzen und schnell sein? Oder ist das ist beides schlecht oder ist beides das Gleiche?
Ja, also ich finde das... Ich finde das wichtig, dass wir jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir einfach sozusagen so eine Slow-Motion-Welt uns vorstellen. Es ist schön, schnell zu sein. Es ist schön, wie Herr Köhl, schnell in Eile auf dem Weg zu seinem Konzert zu sein. Und ich glaube, einer der Schlüssel, um aus dieser Misere rauszukommen, über die wir reden, ist tatsächlich festzustellen, dass gehetzt sein nicht das Gleiche ist wie schnell. Also man kann sehr, sehr schnell sein, ohne gehetzt zu sein, eben wenn man in so einer Art Flow ist. Und ich meine, ich kenne das sehr gut, wahrscheinlich kennt das jeder, man kann auch sehr gehetzt sein, ohne irgendwas zustande zu bringen. Mhm. Und Bewegung nicht mit Effektivität zu verwechseln, das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Die Unternehmen, mit denen ich arbeite, denen versuche ich immer zu erklären, dass diese Tech-Startups, vor denen sie so Angst haben, dass die nicht im Sturm die Welt erobert haben, das ist so ein scheinbarer Glaube daran, sondern das sind meistens Unternehmen, die sich 10 Jahre lang mit einem Problem auseinandergesetzt haben und da die Ruhe hatten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig festzustellen, dass man durchaus, es gibt Momente, wo man schnell sein muss und soll, wo das auch Spaß macht, aber das ist nicht das Gleiche wie gehetzt zu sein. Weil wenn man schnell ist, ist man wirklich ganz bei sich und wenn man gehetzt ist, ist man ganz weit weg von sich und seinem Körper.
Also der Sinn, da wieder das, was Richtig. Frau Wunderlich ansprach. Frau Wunderlich, danke für Ihren Anruf.
Ich bedanke mich. Schönen Tag.
Schönen Tag Ihnen noch. Vielleicht passt da auch die E-Mail von Hans Glate dazu. Aus Waren schreibt er uns, Sie sagten vorhin, Zeit ist Geld. Doch die Ökonomie sagt, dass Geld 3 Funktionen hat. Geld ist Tauschmittel, ein Wertspeicher und eine Recheneinheit. Über die Recheneinheit haben wir schon gesprochen. Nun sollte man vielleicht noch nachdenken, wie Zeit ein Tauschmittel oder ein Wertspeicher ist. Herr Rosinek, fällt Ihnen dazu etwas ein?
Spannende Frage auf jeden Fall. Es gibt Firmen, die machen eine Art von Corporate Volunteering, die schenken Zeit, indem sie ihren Mitarbeitern ermöglichen, sich sozial zu engagieren. Das finde ich ganz interessant. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt, also diese Bewegung, alles in ein ökonomisches Gut, alles zu einem ökonomischen Gut zu machen, ob uns das hilft, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sich vor Augen zu führen, dass es bestimmte Praktiken gibt, die sehr zeitintensiv sind. Ich glaube, das ist dann hilfreich, um daraus auch so etwas wie einen Wert zu sehen. Also zum Beispiel ist Verantwortung eine zeitintensive Praxis, aber auch Information. Also dadurch, dass wir haben so viel Fake News, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, etwas ganz durchzulesen oder etwas gut zu redigieren auch. Ich glaube, dass wenn wir sehen, es geht um Information, es geht um Verantwortung, es geht um Empathie, dann sind das Dinge, die wir sehr stark auf einen Wert beziehen können und damit kriegt dann Zeit auch den Wert, den sie braucht.
Zeit also den Wert, den sie verdient hat, wenn man jetzt weiter in dieser ja, ökonomischen Sprache auch sein will. Über Zeit machen wir uns hier Gedanken in den letzten 2 Stunden und schon läuft die Zeit, die wir dazu uns eingeräumt haben, ab. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sich auch Gedanken darüber gemacht, was ihnen so Zeit klaut. Werbung beispielsweise klaut ihnen Zeit, wurde uns auch gesagt und hier auch geschrieben. Frau Theresa Bücker, Sie haben uns ja jetzt Zeit geschenkt, die Sie Ihrer Familie weggenommen haben in gewisser Weise, ist aber auch vielleicht Ihre Arbeitszeit. Was nehmen Sie jetzt mit im so Gedanken zur Zeit?
Also ich hatte eine so gute Zeit hier heute Morgen, weil was die Anruferinnen und Anrufer hier geteilt haben, das war so vielfältig, hat mich nochmal ganz neu zum Nachdenken angeregt. Ich glaube, da nehme ich noch sehr viel mit, um weiter darüber nachzudenken. Und ich hatte einen tollen Start ins Wochenende. Es waren 2 sehr gut investierte Stunden. Und ich möchte mich vor allem bei den Menschen, die angerufen haben, hier bedanken, dass sie so offen waren und so viel geteilt haben.
Ja. Und auch natürlich auch denen, die uns geschrieben haben. Herr Rusinek, Ihnen gebührt als kurzes Schlusswort.
Ich sehe das genauso. Also ich bin ja auch jemand, der leidet unter dem Druck. Ich bin ja nicht jemand, der es besser macht. Und mit anderen darüber zu reden, mit anderen, die mutig sind, das bringt mir persönlich auch sehr viel. Dafür bin ich sehr dankbar.
Also diesen Dank gebe ich gerne weiter an unsere Hörerinnen und Hörer. Die Zeit, die wir geteilt haben, war eine wunderbare Zeit.